Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese uns den Predigtext vor aus Lukas 19, die Verse 41 bis 44, also lautend. Und als Jesus nahe zu Jerusalem kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten. Und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist. Und nun möchte ich dich bitten, du guter Heiland, öffne uns dein Wort und lass es uns zu Herzen nehmen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Jesus weint. Er weint nicht nur, im Urtext steht das viel drastischer, er schluchzt laut, heißt es dort wörtlich, er schluchzt laut. Ich kann mir es eigentlich gar nicht vorstellen, dass Gottes Sohn weint. Du wahrscheinlich genauso wenig. Gottes Sohn heult. Rings um ihn herum tobt die Begeisterung. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und die Jünger, die loben Gott fröhlich mit lauter Stimme. Vers 37. Nun kennt man das ja von manchen Partys. Alle fröhlich bis albern, ausgelassen. Und dann fängt einer oder eine an zu heulen. Vielleicht, weil der Alkohol die Seele etwas verflüssigt hat. Vielleicht, weil man nicht länger schauspielern kann und eigentlich nur fix und fertig ist. Vielleicht, weil es in der Beziehungskiste mal gerade wieder rappelt, egal warum. Üblicherweise weint man über sich selbst und um seiner selbst willen. Und Jesus hätte dazu allen Grund gehabt. Er zieht in Jerusalem ein. Und er weiß, dass er am Kreuz sterben wird. Da hätte ich auch das Heulen gekriegt. Aber er weint über Jerusalem, über die Menschen. Vielleicht hat er auch durch die Zeiten geschaut und weint über dich und mich heute. Er weint erstens aus Liebe. Aus Liebe. In Jerusalem gibt es einen wunderschönen Weg. Einige von uns sind diesen Weg auch schon gegangen mit mir. Ich bin dort schon oft diesen Weg gegangen. Und dieser Weg führt über den Ölberg hinunter ins Kidrontal. Und wenn man diesen Weg geht, da kommt man an einer einzigartigen Stelle vorbei, an der man das ganze Panorama dieser Stadt vor sich hat. Und an dieser Stelle steht heute die Kirche Dominus Flevit, das ist Latein, das heißt, der Herr weint. Diese Kapelle hat die Form einer überdimensionalen Träne. Und wenn man die kleine Kirche betritt, dann sieht man durch ein großes Glasfenster hindurch das Zentrum der Jerusalemer Altstadt. Das Glasfenster erinnert von seiner Form her an ein großes Auge, durch das der Betrachter hindurchsehen kann. Auf dem Altarbild unterhalb des Glasfensters ist das Mosaik einer Henne eingelegt, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Die ganze Kapelle erinnert an unsere Erzählung, an die Augen von Jesus, mit denen er die Stadt betrachtete, an die Tränen, die er über Jerusalem weint. Jesus weint über Jerusalem. Wir haben einen Herrn, der weinen kann. Unser Gott ist nicht in unerreichbarer Ferne geblieben. Er sitzt nicht gleichmütig lächelnd und unberührt von allem Leid und Elend dieser Welt auf seinem himmlischen Thron. Allah, das ist so einer. Den scheint es überhaupt nicht zu interessieren, was hier passiert. Der hat kein Herz mit uns. Aber Jesus hat ein Herz mit uns. Und die Tränen von Jesus, die zeigen, wer er ist. Und seine Tränen zeigen, dass Jesus der ist, von dem sein Name spricht, Jeshua, nämlich Retter. Ein Retter kann nicht achselzuckend stehen bleiben, wenn ein Ertrinkender den zugeworfenen Rettungsring nicht ergreift. Nein, ein Retter wird verzweifelt schreien, wenn die Hilfe, die er anbietet, nicht erkannt und nicht wahrgenommen wird. Hier schauen wir dem Gottessohn ins Herz. Und keiner soll meinen, es ist Gott egal, wie unser Leben verläuft. Es berührt sein Herz nicht. Der Gott der Bibel ist ein Gott, dem es das Herz zerreißen kann, wenn er sieht, wie tragisch es um die Menschen steht. Jesus weint zunächst um die verpasste Heimsuchung. Tja, das heißt hier, dass, weil du nicht erkannt hast, die Zeit, darin du heimgesucht bist. Ein schönes Wort, dieses deutsche Wort Heimsuchung. Wir gebrauchen das manchmal in negativer Weise. Es wurde ein Mensch vom Unheil heimgesucht. Aber die Heimsuchung, die hier gemeint ist, ist eine ganz andere Heimsuchung. Es ist ein Heimsuchen. Jesus kam zu seinem Volk, um es heimzusuchen. Dann schwingt mit Heimat. Wir Christen sind heimgesucht. Und wir haben eine Heimat, die größer ist als diese Erde. Eine Heimat im Himmel. Es ist ein Heimsuchen, es ist ein wieder zu Gott finden. Und der Sohn Gottes sucht die Menschen auf, damit sie wieder heimsuchen, heimfinden zu Gott. Heimsuchungen Gottes, Zeiten, in denen Gott deutlich und eindrücklich um uns wirbt. Auch mit uns hat Gott solche Zeiten, in denen uns sein Wort besonders zu Herzen geht. Hier im Gottesdienst, in einer Bibelstunde, auf einer Freizeit. Heimsuchungen sind auch manchmal Nöte oder Krankheiten. Nicht um es uns heimzuzahlen, sondern um uns heimzuholen in seine Nähe. Der verlorene Sohn, wäre der jemals umgekehrt, wäre der jemals wieder nach Haus gegangen, wenn er nicht zuvor im Elend bei den Säuen gelandet wäre? Manchen musste Gott schon auf den Rücken legen, damit er endlich nach oben schaute. Wie viel hat Gott damals in Liebe investiert, Fantasie investiert für sein Volk? Die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, die Predigten, die er gehalten hat, die Wunder, die er getan hat. Und doch blieb die Mehrzahl von Israel in den alten Gleisen auf den festgefahrenen Bahnen. Umkehr fand nur sporadisch statt und Heimkehr blieb weitgehend aus. Ich war vor einigen Monaten auf einer Beerdigung von einem Onkel von mir, der war über 100 geworden, aber topfit bis zum Schluss, ganz erstaunlich. Und da stellt sich mir dann die Frage bei der Heimsuchung nach der Heimat. Man kam in die Feierhalle hinein und dann war ein großes Dia oder mit Computer auf der Leinwand zu sehen, ein Bild von ihm, und darüber stand daheim. Das ging richtig zu Herzen. Daheim. Er ist ans Ziel gekommen. Er ist zu Hause. Er ist daheim. So soll das auch bei uns sein, dass wir daheim sind. Aber Jesus weint erst noch über Jerusalem. Und im Anblick der Stadt Jerusalem muss er sagen, Matthäus 23, Vers 37, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Wie oft hatte der Herr dieser Stadt die Rettung angeboten, aber die Bürger Jerusalems schlugen dieses Angebot aus. Sie haben nicht gewollt. Das ist der Grund, warum Jesus jetzt weint. Es quält und zermartert Jesus, wenn Menschen verloren gehen. Er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass er zur Buße finde, Römer 2. Für Jesus gibt es keinen größeren Schmerz als den, wenn ein Mensch sich nicht bekehren will. Keinen größeren Schmerz als den, dass er sein eigenes Leben ohne Jesus mehr liebt, als ein Leben mit dem Herrn Jesus. Und er weint über diese Menschen bittere Tränen. Es gibt auf der anderen Seite aber keine größere Freude für ihn, als wenn ein Mensch umkehrt und sich zu Jesus hinwendet. Es wird Freude im Himmel sein über einen Menschen, der Buße tut. Wie wäre das mit Jesus heute, wenn er unser Land, wenn er unsere Städte, wenn unsere Stadt Bremen konkret ansieht? Wenn Jesus hier durch die Städte, durch unsere Stadt gehen würde, durch die Straßen unseres Ortes, ist ihm dann auch zum Weinen zumute? Und wenn er dein Leben ansieht, muss er dann auch Tränen der Enttäuschung vergießen? Ich lasse die Frage so stehen. Der zweite Punkt heißt, Jesus weint wegen des verlorenen Friedens. Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, so spricht, so schluchzt Jesus. Frieden, Shalom, ein Wort in aller Munde, eine Sehnsucht in allen Köpfen. Sogar in dem Wort Jerusalem verbirgt sich das Wort Shalom. Und einen Friedensbringer erwarteten viele Israeliten zur Zeit von Jesus. Einen, der die politische Gewalt der Besatzer bricht, der Römer. Einen politischen Friedensmessias erwartete man damals in Jerusalem. Jesus als schlichter sozialer Unruhen und Garant für den sozialen Frieden. Jesus als politischer Messias in den Köpfen auch heute. Aber hätten wir in einem solchen Messias wirklich das, was zum Frieden dient? Frieden, sagt die Bibel, ist nicht nur eine horizontale Dimension. Beim Frieden geht es nicht nur um das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch. Beim Frieden geht es vielmehr auch und zuallererst um die vertikale Dimension, um das Verhältnis Mensch zu Gott. Wir haben in Deutschland jetzt schon bald 70 Jahre Frieden. Politischen Frieden, sozialen Frieden. Naja, eingedenk all der Unruhen, die es dabei gibt. Aber aufs Ganze gesehen, 70 Jahre. Was hat unser Volk damit gemacht? Es ist zerrissen. Und diese Zerrissenheit hat in unserem Land zugenommen. Zerrissene Ehen, zerrissene Familien, zerrissene Kinderherzen, zerrissene Embryonen zu Hunderttausenden in den Mülleimern der Abtreibungskliniken. Tja, und die Zerrissenheit, dass man die Schöpfungsordnungen Gottes nicht mehr hat und nicht mehr will. Ich habe gestern im Weserkurier oder vorgestern irgendwann gelesen, Kinderarmut hat meist finanzielle Gründe. Da heißt es dann, Kinder kosten zu viel Geld, 67%. Wir wollen lieber frei und unabhängig sein, 60%. Die berufliche Karriere ist wichtiger, 57% und so weiter und so fort. Und wenn man diese Schöpfungsordnungen Gottes aufgibt, dann wird es elend mit der Welt. Dann wird es ganz arg. Dann ist Deutschland auf einmal das Land mit den wenigsten Kindern. Es ist schlimm. Wir kommen nicht zum Frieden, solange wir nicht mit Gott im Reinen sind. Solange wir mit Gott im Krieg sind, kommen wir nicht zum Frieden. Und das Verlassen der Schöpfungsordnung Gottes ist Schuld. Schuld, die über unserem Land liegt. Wer tritt dafür den Frieden ein? Wer betet dafür, dass in unserem Land die Zerrissenheit aufhört und dass Jesus sich wieder durchsetzen kann? Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen, um Frieden zu machen zwischen Gott und Mensch. Deswegen ging er nach Jerusalem, um vor den Toren dieser Stadt für eine friedlose Welt zu sterben. Und beim Propheten Jesaja heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ja, so weissagt die Bibel von Jesus, dem Gekreuzigten. Aber will man einen solchen Messias? Es ist heute viel vom Dialog zwischen den Weltreligionen die Rede. Weltfriede werde möglich, wenn die Religionen mehr zusammenarbeiten. Und die Einzigartigkeit von Jesus, sein Kreuz und die Auferstehung, die muss geleugnet werden. Das passt nicht zusammen zum Dialog. Also wird sie geleugnet. Jesus, der Retter, der Messias, der stört. So wird aus dem Christentum wieder Judentum, so wird aus dem Evangelium wieder Gesetz. Aber auch die Juden brauchen Jesus. Judenmission ist missverständlich. Aber auch die Juden haben das Recht, wie jeder Mensch, das Evangelium von Jesus Christus zu hören. Weltfrieden ohne den dreieinigen Gott bleibt Illusion. Wir werden über den Streit und den Hass nicht Herr, solange Gott nicht Herr ist über uns. Und wo der Friede mit Gott ist, da bleibt der äußere Segen nicht weit entfernt. wo der Friede mit Gott nicht ist, da bleibt auch der äußere Segen auf der Strecke, so wie damals im Jahre 70, als die Römer Jerusalem eroberten und den Tempel zerstörten, so wie es Jesus vorausgesagt hatte. Und an der gleichen Stelle, an der Jesus damals über Jerusalem weinte, weil diese Stadt die Stunde der Entscheidung verpasst hatte, haben die Römer 40 Jahre später einen riesigen Belagerungswall und Belagerungsmaschinen aufgebaut. Und die Bewohner der Stadt wurden regelrecht ausgehungert. Und bei der Eroberung Jerusalems, so schreibt es der jüdische Schriftsteller Flavius Josephus, kamen über 1 Million Menschen um. Es waren nämlich in dieser Zeit über 2 Millionen Menschen in Jerusalem. Es war das große Passafest. Und es war kein Zufall, dass Jesus auch an einem Passafest 40 Jahre zuvor seine Prophezeiungen aussprach. Aber als dann die Stadt erobert wurde, das war die Katastrophe. Da wurden um die Stadt herum Tausende und Abertausende von Bäumen aufgestellt. Es gab weit und breit keinen gewachsenen Baum mehr. Und an dem wurde die Einwohnerschaft von Jerusalem gekreuzigt, sofern sie nicht vorher schon verhungert war oder versucht hatte zu fliehen und aufgegriffen waren. Dann hat man sie aufgeschlitzt, damit sie nicht womöglich noch irgendwelche Juwelen verschluckt hätten, damit man sie auch da noch fand. Und wer das alles nicht erlitt, der kam in die Gefangenschaft und wurde weggeführt. Aber Jesus hat diese schrecklichen Szenen vor Augen gehabt und hat gesehen, wie Mütter, so wird es uns berichtet von Flavius Josephus, wie Mütter vor Hunger ihre kleinen Kinder getötet haben und sie gekocht haben, um sie dann aufzuessen und den Hunger zu stillen. Grässlichkeiten, all die Grässlichkeiten, zu denen ein Mensch fähig ist. Der Tag des Einzugs von Jesus in Jerusalem, das war für ganz Israel die letzte Möglichkeit, heimzukommen zu Gott. Jesus suchte sein Volk auf, damit es eine Entscheidung treffen und ihn als Retter und König annehmen konnte. Und die ganze Vergangenheit des Volkes hätte wieder gut werden können. Die ganze Schuld des Volkes hätte so gesühnt werden können. Aber diese Gelegenheit, die wurde verpasst. Es gibt im Leben eines Menschen bestimmte Gelegenheiten, Augenblicke, in denen es zur Begegnung mit Jesus Christus kommt. Es gibt Momente, in denen Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jetzt kannst du mir die Tür öffnen. Jetzt hast du die Chance, mich in dein Leben zu lassen. Diese Chance wiederholt sich nicht beliebig oft. Im Buche Hiob heißt es, siehe, das tut Gott alles 2 oder 3 Mal mit jedem. Wie oft hat Gott schon mit dir geredet? Bist du ihm gefolgt? Ist Jesus dein Herr? Wenn wir diese Chancen verpassen, dann kommt der Augenblick, dass auch wir heimgesucht werden. Aber dann ist es keine Gnadenheimsuchung, sondern dann ist es eine Gerichtsheimsuchung. Der dritte Punkt heißt, Jesus weint aus Treue zu Israel. Am Südportal des Straßburger Münsters stehen 2 Frauengestalten in Stein gehauen. Die eine Frauengestalt versinnbildlich die Gemeinde Israels. Sie ist die Synagoge. Sie macht den Eindruck einer Besiegten und Verstoßenen. Den Kopf hält sie gesenkt. Der Speer, den sie in der Hand hält, ist mehrmals zerbrochen. Und ihre Augen sind mit einem Tuch verbunden. Stolz und aufrecht dagegen wirkt die andere Frauengestalt. Selbstbewusst trägt sie die Krone als Sinnbild der triumphierenden Kirche. Wir könnten heute diesen Text mit dem gleichen Stolz und Selbstbewusstsein angehen. Martin Luther, der leider selbst vieles Verhängnisvolles über die Juden geschrieben hat, der schreibt zutreffend zu unserem Predigttext, doch sollen wir wissen, dass es um unseren Willen geschehen ist, damit wir uns davor hüten, dass es uns nicht auch ergehe wie dieser Stadt. Aber was wird aus Israel? Alles vorbei? Der Zug ist abgefahren? Der Apostel Paulus, selbst Israelit, prophezeit uns in unserer heutigen Epistellesung, wir haben es vorhin gehört, Gott hat mit seinem alten Bundesvolk noch etwas vor. Und einige Verse vorher schreibt Paulus mahnend an die Christenheit der Heidenwelt, hat Gott die natürlichen Zweige, das Volk Israel, nicht verschont. So wird er auch dich nicht verschonen. Darum sieh an, die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Ich möchte dieses Verhältnis Israel und die Heiden versuchen, an einem Bild klarzumachen. Das hat mir mal Alfred Burchertz erzählt, vor vielen Jahren schon, der Leiter des Evangeliumsdienstes für Israel. Er ist jetzt schon beim Herrn, aber dieses Bild hat mich nicht losgelassen. Auf dieses Ziel hin, Friede mit Gott, hat Gott einen Zug abfahren lassen, der Zug Nummer 1. Dieser Zug heißt Israel und soll aller Welt das Ziel Gottes klar machen. Und wer erfahren will, was Gott mit seiner Welt vorhat, der muss auf diesen Zug schauen. Dieser Zug gibt die Richtung an, nicht den Fahrplan Gottes. Ja, manche Leute sind immer oberschlau, die berechnen alles und liegen dann trotzdem immer falsch. Dieser Zug gibt die Richtung an, nicht den Fahrplan Gottes. Doch an den erleuchteten Fenstern des Zuges sind die Zeugen des zukünftigen Heils erkennbar. Und sie geben auch heute noch Auskunft darüber, wo es lang geht. Abraham, Isaak, Jakob, Mose und die Propheten. Aber nun hat Gott diesen Zug angehalten. Ein Haltesignal fiel. Und von da an wurde Israel zum Warten bestimmt. Nicht zur Demontage, wie das viele Christen gedacht haben. Nein, zum Warten bestimmt. Warum? Denn in der Zwischenzeit hat Gott einen zweiten Zug, den Zug Nummer 2, abfahren lassen. Einen zweiten Heilszug. Das ist der Zug der Völkermission. Der Mission unter den Heiden. Dazu gehören wir. Auch er fährt durch die Geschichte dieser Welt und auf allen Stationen steigen Missionare aus und laden jedermann zum Mitreisen ein. Mit der Taufe wird die Freikarte dafür angeboten. Man kann das Angebot selbstverständlich verweigern. Man kann auch den Zug unterwegs verlassen und verloren gehen. Der eine Zug steht und wartet und der andere Zug fährt. Und es wartet der erste Zug so lange, bis die Geschichte der Heidenwelt abgeschlossen ist. Und so lange fährt dieser Missionszug, dieser zweite Zug, der Zug der Kirche, hinter dem ersten Zug Israel hinterher, bis er ihn nach Gottes Fahrplan eingeholt hat. Und wenn das geschieht, dann werden beide Züge, der Zug Israel und der Zug der Hinzugeführten, aneinander gekoppelt und werden unter der Direktion des wiedergekommenen Messias Jesus in das Heil Gottes einfahren. Dann fällt auch die Decke, der Nebel. Dann wird Israel sehen und erkennen den, den es bis dahin abgelehnt hat. Das wird erschrecken und auch Glück sein. Jesus wird als Messias von seinem Volk endlich angenommen als derjenige, der immer der verborgene König der Juden war und sein Volk begleitete, auch durch alle Noten durch, auch durch die Gaskammern von Auschwitz. Und Jesus, der an Israel und auch für Israel leidende Messias, der sein Volk liebende König der Juden. Die Christenheit mag Israel lange Zeit abgelehnt haben, er nicht. Paulus beschreibt dies mit folgenden Worten, Römer 11, Blindheit ist bis zu einem gewissen Maß über Israel gekommen, bis die heidnische Welt eingeht in ihre ganzen Fülle und auf diese Weise wird ganz Israel, die Juden und die Hinzugeführten gerettet werden. Noch einmal die Kapelle am Ölberg. Wer durch das Glasfenster dieser Kirche hindurchschaut, der sieht praktisch mit dem Auge von Jesus hindurch auf die Stadt Jerusalem. Und durch die Erzählung von den Tränen von Jesus werden auch wir dazu eingeladen, auch unsere Martini-Gemeinde und auch das Volk Israel durch die Augen von Jesus zu sehen. Leiden wir noch mit, wenn wir die geistliche Situation hier in Bremen sehen? Führt es uns noch ins Gebet, wenn wir die schwierige Situation sehen, in der sich Israel mit seiner Hauptstadt Jerusalem jetzt befindet? Jesus weint über Jerusalem. Und wenn wir dies ernst nehmen und glauben, dann bedeutet dies, dass Christen die Juden in den christlichen Glauben einbezogen haben müssen. Und Fürbitte für Israel darf kein leeres Wort sein. Denn Christen sind Hoffnungsträger für Israel. Sie leben in und mit der Hoffnung, dass Gott die Einheit seiner Gemeinde will und an seinem Tag vollenden wird. Dann hat auch die Bitte von Jesus, Johannes 17, auf, dass sie alle eins seien, ihre Erfüllung gefunden. Und das bedeutet auch, dass Christen keinen Juden aufgeben können, auch wenn sie Widerspruch und Ablehnung erfahren. Die Liebe Gottes in Jesus Christus, seinem Volk zu bezeugen, bleibt Auftrag der Gemeinde von Jesus, also der Kirche, solange sie Kirche ist. Jesus sieht diese Stadt Jerusalem mit Augen voller Tränen an. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, etwa so wie bei der Begegnung zwischen Jesus und Petrus nach der dreimaligen Verleugnung des Jüngers. Jesus sieht Petrus an und dieser weint bitterlich. Petrus wurde getroffen von dem liebenden Blick der Gnade von Jesus und weint bitterlich. Es waren Tränen der Buße, die Petrus damals weinte. Und wo Jesus diese Tränen findet, gibt es Rettung und das Gericht Gottes findet nicht statt.